Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Neustift,
dem Podcast, der interessante Menschen und Themen aus der Zivilgesellschaft vorstellt.
Mein Name ist Andrea Schiemens.
Und mein Name ist Jörg Schumacher. Schön, dass Sie dabei sind.
Ich freue mich sehr, dass wir heute hier sind. An meiner Seite Andreas Schiemens. Hallo Andreas.
Servus Jörg.
Ja, und wir melden uns hier heute live vom Fundraising-Kongress in Wien und haben die Präsidentin des österreichischen Fundraising-Verbandes bei uns, Andrea Ioannidis. Herzlich willkommen.
Ja, danke schön für die Einladung.
Ja, schön, dass Sie bei uns sind.
Ja, großartig, dass Sie dabei sind. Und traditionell ist es ja so, dass Sie als Präsidentin morgens ja mit das Grußwort sprechen. Was war für Sie heuer, also jetzt in diesem Jahr, besonders wichtig, was Sie den Teilnehmern mitgeben wollten?
Also ich würde sagen zwei Dinge. Erstens mal ist für den Verband und somit auch für mich und unseren Vorstand eins der wichtigsten Dinge im Jahr dieser Kongress. Das ist heuer der 32. österreichische Fundraising-Kongress und das ist quasi im Kalender des Verbands auch immer das einer der zentralen Momente, wo einfach sehr, sehr viele Organisationen, Fundraiserinnen, Fundraiser, Dienstleistungen zusammenkommen und eine hervorragende Plattform einfach ist auch zum Austausch. Und ich glaube, gerade in Zeiten, wie wir es jetzt erleben, ist es umso wichtiger, diesen Austausch sehr, sehr stark zu fördern. Ich habe also auch gerade bei der Eröffnung das Gefühl gehabt, auch im Vorfeld schon, wenn sich die Leute treffen, es ist dieser Wunsch nach dem persönlichen Austausch sehr, sehr groß. Die Leute wollen was bewirken. Es ist viel Euphorie dabei, viel Professionalität. Und ich glaube, dafür ist dieses Format einfach hervorragend geeignet. Und ich glaube, wenn man diesen Schwung mitnimmt in den Herbst und in die kommenden Monate, auch im Fundraising, das ja nicht unbedingt das einfachste Geschäft sozusagen ist, dann ist das, glaube ich, halt ein sehr, sehr guter Auftakt.
Jetzt ist es ja ein Ehrenamt, das Sie dort ausfüllen. Hauptberuflich verdienen Sie Ihr Geld als Geschäftsführerin beim WWF. Und Sie sprachen gerade so von der Euphorie. Was ist das, was Sie antreibt, dieses Ehrenamt auszufüllen?
Also generell, vielleicht kann ich da kurz ausholen, was mich antreibt, ist nicht nur das Ehrenamt, sondern warum ich mich überhaupt in dem Sektor engagiere und das jetzt schon seit 20 Jahren im WWF. Mein Hintergrund ist eigentlich, ich komme aus der Privatwirtschaft. Das heißt, ich habe eigentlich lange Zeit keinen Berührungspunkt zu diesem Sektor gehabt und bin dann eher fast durch Zufall in die Organisation gekommen, wo ich jetzt eben seit 20 Jahren bin beim WWF und habe da, also ich muss auch sagen, die Entscheidung vor 20 Jahren, das ist auch eine, die ich bis heute als eine der besten Entscheidungen für mein Karriereleben empfunden habe, bis heute. Und weil einfach das Sinnstiftende da ist. Also viele Unternehmen müssen erst den Purpose finden. Organisationen wie wir und ganz viele Organisationen, die Mitglied auch im Verband sind, haben einfach diesen Purpose. Alle, würde ich sagen. Und natürlich, ich würde auch sagen, es ist ein bisschen dann auch eine Frage des Älterwerdens, wenn man dann quasi auch eine Zeit lang in einer Organisation arbeitet, kommen natürlich auch ein bisschen so die Momente, wo man gefragt wird, ob man mal vielleicht da oder dort auch mitwirkt, auch ehrenamtlich. Und dadurch, dass der WWF ja auch sehr, sehr stark von Spenden abhängt und das eine große finanzielle Säule für uns ist, war es für mich auch naheliegend, einmal in den Fundraising-Verband als Vorstandsmitglied, nachdem ich gefragt wurde, quasi mich ehrenamtlich zu engagieren, war das für mich selbstverständlich. Und vor ein paar Jahren habe ich dann sozusagen mit einer gewissen Zugehörigkeit auch den Vorsitz übernehmen dürfen.
Nun sind Sie ja zusammen mit Ruth Williams, die das operative Geschäft verantwortet, ja auch ein bisschen zuständig für die Ausrichtung des Verbandes. Das ist auch immer Lobbyismus natürlich gegenüber der Politik. Wie schwierig ist es gerade in diesen Zeiten, eine sinnstiftende Organisation zu sein, wo ja doch sehr viel sehr kritisch hinterfragt wird, auch hier in Österreich?
Ja, also ich glaube, es ist gerade eine sehr schwierige Zeit. Auf der anderen Seite ist es immer, wenn es besonders schwierig ist, kann man, glaube ich, auch sehr viel herausholen. Also wenn man sich den österreichischen Spendenmarkt ansieht beispielsweise, dann sieht man ja, dass Österreich traditionell ein Land der eher Kleinspenderinnen ist. Das ist aber eine unglaublich wichtige Basis für ganz viele Organisationen, einfach sozusagen diese Legitimation auch zu haben. Und ich glaube, da kann man schon viel entgegenhalten, gerade den politischen Entwicklungen. Und ich kenne das von Organisationen, die in anderen Ländern tätig sind, also gerade vom WWF her, wo ich merke, dass es unglaublich wichtig ist, dass man eine etablierte Marke hat, der Menschen vertrauen, auch der Meinung sind, dass wir was Gutes tun. Wir haben ja im Gegensatz zu einem Unternehmen kein Produkt. Das heißt, was wir versprechen, wir geben ein Versprechen ab, dass wir uns um etwas kümmern. Und das ist unabhängig vom WWF. Ganz viele humanitäre Organisationen und andere tun ja sehr Ähnliches. Und ich glaube, dass das spürt man jetzt, glaube ich, gerade in Zeiten, wo es schwieriger wird, umso mehr, dass sehr viele Menschen aber hinter dem, was wir tun, stehen. Und das stärkt uns. Das macht es auch noch mal sichtbarer, vielleicht noch sichtbarer als in Zeiten, wo man gefühlt, dass es eh ganz gut läuft. Und deshalb finde ich ja, das ist natürlich eine relativ abgedroschene Floskel, aber jede Krise hat auch ihre Chancen. Und ich glaube, es zeigt einfach, dass auch viele Menschen das Bedürfnis haben, etwas zu verändern. Und wenn dann Organisationen wie wir oder andere einfach da vorangehen können, dann ist das, glaube ich, schon auch etwas, was man entgegenhalten kann, diesen Trends, die wir gerade erleben. Abgesehen davon, dass man auch sagen muss, dass ja vieles sehr konstruiert ist und einfach in der Sache nicht richtig ist. Wenn man sich den Sektor anschaut, was der leistet, wie viel Freiwilligenarbeit, was es auch für die Volkswirtschaft bedeutet, dann ist das... kann man das eigentlich sehr, sehr leicht widerlegen, aber ja, wir sind da gefordert, jetzt in Zeiten wie diesen das auch zu tun.
Genau, das wäre meine Frage. In Deutschland, Sie haben gesagt, stehen sehr viele hinter Ihnen. Trotzdem ist ja in der öffentlichen medialen Diskussion auch, nehmen genau diese Narrative ja immer wieder Raum ein. In Deutschland gab es die 551 Fragen der CDU. Hier in Österreich ist, glaube ich, die FPÖ, die da immer wieder Stimmung macht. Wie ist das für Sie als Präsidentin eines Verbandes? Wie positionieren Sie sich an der Stelle?
Also ich glaube, man muss umso mehr das einfach lauter vielleicht sagen, was wir sowieso schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten tut. Wenn man sich den Verband anschaut, der feiert nächstes Jahr sein 30-jähriges Bestehen. Wir haben so viele Mitglieder wie nie. Also ich glaube, man muss dann einfach wirklich all das, was wir tun, vor den Vorhang holen, stärker noch als in der Vergangenheit. Wir müssen sozusagen lauter werden, auch mit dem, was wir tun. Auch diese positive, ich glaube, es geht ganz viel um positive Stimmung auch zu verbreiten. Auch, dass man was tun kann und dass wir nicht die sind, die quasi Dinge zerstören oder quasi auch Gelder verschwenden, sondern sehr, sehr viel mehr in Richtung dieses Vertrauens zu arbeiten. Und ich glaube, dass es grundsätzlich in Österreich ein hohes Vertrauen gibt zu den Organisationen, aber natürlich kann das durch Bewegungen von politischen Kräften natürlich versucht werden auszuhebeln, auch im Sinne, also in Österreich herrscht ja gerade die große Diskussion, was mit dem vielen Steuergeld passiert, das quasi von der EU kommt und dass das so quasi intransparent von den Organisationen verwendet wird. Und das kann ich auch wieder nur aus der persönlichen Erfahrung sagen, wer mal mit Mitteln von der EU zu tun gehabt hat, der weiß ganz genau, dass das eine der strengsten Geldgeber sind, die man sich vorstellen kann.
Mit hohen Auflagen.
Ne? Mit extrem hohen Auflagen. Und das abzuarbeiten, das Programm, dass man sozusagen dieses Geld bekommt, ist extrem aufwendig für die Organisationen. Und das wird sehr, also es gibt, glaube ich, nichts Transparenteres als gerade im
Aber
Umgang.
Aber das weiß eben kaum jemand, ne? Genauso wie Sie sagen.
Ja, ich glaube, da muss man genau nochmal, ich glaube, wir haben es sehr lange für selbstverständlich empfunden, dass das jeder weiß. Und ich glaube, das hat uns auch geholfen, sage ich auch wieder mal, ein bisschen diesen Anstoß zu geben. Einfach, und wir haben das immer wieder gemacht, wir sozusagen predigen ja und versuchen das auch in den Organisationen ja tatsächlich zu tun oder versuchen es nicht nur, sondern tun das auch, den Transparenzgedanken. Wir verlangen das von vielen anderen. Und so wie ich gesagt habe, wir haben ja nur unter Anführungszeichen das Versprechen, dass wir als Organisationen etwas tun. Das heißt, Menschen geben uns Geld und vertrauen uns. Das heißt, das ist eigentlich das höchste Gut, das wir haben.
Richtig, ja.
Und mit dem man sehr, sehr sorgsam umgehen muss. Und ich glaube, das ist die Aufgabe auch des Verbands, dieses tue Gutes, schau, dass du das Geld dafür aufstellst und sprich auch darüber, was du Gutes erreicht hast, ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Faktor in unserer Zeit und im Spendenwesen ganz generell.
Und bin auch fest davon überzeugt, dass daraus natürlich auch die gemeinnützigen Organisationen zerren, dass sie in den letzten Jahrzehnten ja diese sehr vertrauensvolle Arbeit geleistet haben. Und umso erstaunlicher, umso erschreckender finde ich es natürlich, dass diese öffentliche Wahrnehmung sich gerade dreht und man das eher kritisch sieht. Würden Sie daraus, aus diesem Drehmoment auch ableiten, dass der Verband sich auch in den nächsten Jahren anders positionieren muss, als es vielleicht in den letzten 30 Jahren getan hat?
Also ich glaube, natürlich hat jede Zeit so ihre Herausforderungen und das, was der Verband vor 30 Jahren gemacht hat, ist sicher sozusagen nicht mehr das, was er heute tut und wird auch nicht das sein, was er in den nächsten Jahren, Jahrzehnten zu tun haben wird. Aber ich glaube, dieses sozusagen am Vertrauen weiterhin zu arbeiten, dass die Organisationen starke Marken sind, dass es diese Bereitschaft auch gibt in der Bevölkerung, Organisationen zu unterstützen. Ich glaube, es ist eigentlich... Es zeigt ja auch ein bisschen, ich würde es mal vorsichtig formulieren, als eine gewisse Angst, dass man Organisationen diffamieren muss, dass man sie schlecht machen muss. Das zeigt ja auch, dass wir scheinbar eine gewisse Relevanz haben. Sonst würde man ja wahrscheinlich uns mehr ignorieren oder nicht so ernst nehmen. Und ich glaube, natürlich sind Organisationen mit den Jahren auch lauter geworden. Dann hat es vielleicht so ein bisschen eine Sättigungsphase gegeben und ich glaube, es kommt wieder ganz stark auch nicht mit einfachen Botschaften, aber mit auch sozusagen dem Komplexen. Wir leben in einer sehr komplexen Welt. Wir können, ich glaube, das ist auch die Herausforderung für den Verband, wie kann man für komplexe Probleme Lösungen bieten, die nicht einfach nur Ja oder Nein oder Schwarz oder Weiß sind und das trotzdem gut vermitteln kann, weil wovon profitiert die Seite, die sozusagen die Organisationen anpatzen will, von sehr einfachen Botschaften und vermeintlich einfachen Lösungen. Und die gibt es nicht in einer komplexen Welt. Und ich glaube, das ist für uns alle die große Herausforderung, wie wir mit dieser Komplexität es schaffen, Wahrheiten, Fakten zu transportieren, die Menschen verstehen können. Aber hauptsächlich ist das Wichtige, und das sieht man ja auch bei politischen Parteien, diese Emotionen zu wecken, weil das passiert. Und ich glaube, das können wir uns noch sehr viel besser abschauen, dass wir diese Emotionen in den Menschen wecken für das Gute, für das Positive.
Ja, mir gefällt der kämpferische Ton, den ich da gerade rausgehört habe, sehr. Frau Ioannidis, nun erleben wir ja häufig, wenn wir mit fundraisenden Kolleginnen und Kollegen sprechen, die sehr viel mit Leidenschaft ihren Job ausüben, aber uns immer wieder auch erzählen, auch hier in dem Podcast, dass sie häufig in den eigenen Organisationen an Grenzen stoßen, weil ja anders als Sie beispielsweise ja viele der geschäftsführenden Verantwortlichen ja mit Fundraising wenig anfangen können. Was wäre so Ihr Rat, wie kann man Geschäftsführung überzeugen, in Fundraising zu investieren?
Also erstens mal glaube ich, dass auch wenn wir sozusagen darüber reden, dass wir an Grenzen stoßen oder dass die Jobs oft schwierig sind, auch in dem Sektor, wo wir tätig sind. Ich habe schon zu Beginn gesagt, ich glaube, was uns alle eint und was sehr positiv ist, dass wir diesen Purpose haben. Warum tun wir das? Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Treiber. Und natürlich, es ist bei uns, wie auch teilweise in Unternehmen, natürlich braucht man auch das Geld, um Dinge umzusetzen. Und es ist nicht immer so, dass man sozusagen, je mehr Geld man hat, umso mehr umsetzen kann. Ich glaube, es geht darum, wie kann ich das Geld am effizientesten einsetzen. Ich habe das oft erlebt, dass man glaubt immer, Geld ist sozusagen alles. Also es ist natürlich sehr, sehr viel. Und ohne dem geht es gar nicht. Überzeugen würde ich einfach über die Projekte, die die Organisationen tun. Also, es gibt so viele gute Ideen, es gibt so viele gute Kommunikatoren, es gibt so viele innovative Ideen, mit denen man Menschen erreichen kann. Und das muss man halt auch finanzieren können. Und das ist nichts Unanständiges, ganz im Gegenteil. Also ich finde, auch zu sagen an die Unterstützerinnen, wir brauchen euer Geld. Ja? Wir brauchen das, damit wir was voranbringen können. Und ich glaube, dann ist Fundraising auch ein sehr positives Mittel zum Zweck, die Ziele jeder Organisation auch zu erreichen.
Mhm. Nun haben Sie sind schon etwas länger Präsidentin, aber haben quasi mit übernommen. Ruth Williams hat von Günter Lutschinger, der das sehr erfolgreich gemacht hat, übernommen. Der Kongress hat sich verändert, der ist sehr viel nachhaltiger geworden, zertifiziert inzwischen auch. Gibt es irgendeine Vision, wo Sie vielleicht auch mit Ruth Williams zusammen sagen, da wollen wir hin, Frauenpower-mäßig?
Oder?
Also ich glaube, da haben wir schon ein Stück weit das erreicht, weil genau, also es gab beim Fundraising-Verband auch schon vor mir eine Präsidentin. Insofern war das jetzt nicht eine ganz große Neuerung. Aber ja, nach Günter Lutschinger haben wir bewusst auch geschaut als Vorstand, wenn es möglich ist, eine Frau, quasi einer Frau den Vorzug zu geben. Natürlich bei gleicher Qualifikation, logischerweise. Und es hat sich mit Ruth eine, wie ich finde, hervorragende Wahl ergeben. Mhm. Und ja, also insofern würde ich sagen, da haben wir ein Stück des Weges oder unsere Ziele schon erreicht. Ich glaube, was jetzt auf den Verband in Zukunft noch stärker zukommt, ist das ganze Thema natürlich künstliche Intelligenz. Mhm. Wir haben sie heute auch am Kongress schon in einem sozusagen Impulsvortrag gehört, wie man damit umgehen wird müssen. Und was mich dabei sehr positiv gestimmt hat, weil natürlich ich bin jetzt keine KI-Expertin und man ist immer so hin und her gerissen zwischen, ja okay, das wird alle Probleme lösen, bis zu, naja, na, es gibt doch viele Grenzen, es wird ganz furchtbar. Ja. Und mich hat das eigentlich heute auch gerade zu Beginn des Kongresses sehr positiv gestimmt, nämlich, dass es diese menschliche Komponente nicht verloren gehen wird. Und ich glaube, das ist für unseren Sektor gerade das auch Entscheidende. Ich habe vom Vertrauen gesprochen. Natürlich wird man es vielleicht in manchen Bereichen nicht unterscheiden können, was Mensch und Maschine ist. Aber ich glaube, diese zwischenmenschlichen Töne, die uns ein Roboter nicht abnehmen wird, oder auf das unser großer Vorteil gegenüber quasi der KI ist, ich glaube, das wird ganz entscheidend auch sein. Mhm. Weil de facto gerade dort, wo es darum geht, dass Menschen uns Geld geben, geht es auch um persönliche Beziehungen. Und das ist das Entscheidende. Menschen, die das Gefühl haben, da gibt es jemanden, da habe ich das Gefühl, die Person kenne ich, ob von Briefen, ob von Veranstaltungen, da kann ich was damit anfangen, die ist greifbar, die ist nahbar.
Macht KI da überhaupt an der Stelle Sinn?
Ich glaube, dass KI, und das wird auch den Verband beschäftigen, natürlich gibt es viele technologische Lösungen, wo man datenbasiert gewisse einfachere, also auch Suchkriterien und so weiter, das wird die KI,
die automatisierten Prozesse werden
viel schneller, effizienter gehen. Mhm. Aber ich glaube, es wird nicht, das ist vielleicht auch mein Wunsch und meine Hoffnung, es wird nicht ganz gehen, dass der Mensch nicht eine Rolle dabei spielt.
Ja, und ja, Ansprache kann wahrscheinlich keine KI ersetzen. Oder?
Ja, vor allem je spezifischer es, glaube ich, wird, also je genauer quasi die Bedürfnisse der Menschen auch angesprochen werden sollen, umso mehr wird, glaube ich, es wichtig sein, dass da auch der menschliche Fingerprint quasi abzulesen ist aus dem, was man tut und wie man auch für Spenden wirbt.
Und das ist sicherlich auch ein weiterer Beschleuniger, warum Menschen dann lieber in der Branche arbeiten als in der KI-gesteuerten. Jetzt haben Sie vorhin, Frau Ioannidis, ja darauf hingewiesen, zu Recht, dass Österreich sehr stark geprägt ist von Kleinspenden. Und wie wir ja alle wissen, ist das drumherum in der Dachregion, in anderen Ländern zwar ähnlich, aber nicht ganz so stark ausgeprägt. Woran liegt es an Ihrer Sicht, dass es in Österreich so wenig Großspendenergebnisse gibt und so wenig philanthropisches Engagement?
Also das ist ja auch ein etwas, was sich der Verband ja schon länger vornimmt und auch in Zukunft relevant bleiben wird, die Kultur des Gebens in Österreich stärker zu etablieren. Ja, das stimmt, wir haben in Österreich nicht diese Kultur dieser Großspenden. Ich glaube aber, dass da großes Potenzial nach wie vor, also da gibt es gibt reiche Menschen in Österreich. Mhm. Wir haben vielleicht gegenüber anderen Ländern ein bisschen mehr so diese Neidgesellschaft. Es gibt Länder, wo sich Leute gerne hinstellen und sagen, ich habe gegeben. In Österreich ist das tendenziell eher nicht der Fall, aus verschiedenen Gründen wahrscheinlich. Und wir versuchen ja auch mit dem Verband stärker in diese Richtung zu arbeiten, also diesen philanthropischen Bereich einfach stärker vor den Vorhang zu holen, positiv zu besetzen, Menschen, die vielleicht schon gegeben haben, auch als quasi als Testimonials zu gewinnen, zu sagen, ich habe gegeben, du kannst das auch, so nach diesem Motto. Aber ich glaube, dass das noch ein wirklich durchaus weiterer Weg ist in Österreich, weil man da scheinbar gewisse Barrieren erst durchbrechen muss. Das Potenzial ist definitiv da. Ich glaube, wir müssen nur den richtigen Schlüssel finden. Mhm. Und ein anderes Thema, ich weiß nicht, ob wir noch dazu kommen, aber weil ich das eben auch mit den Kleinspenden gesagt habe, aber neben der Philanthropie ist natürlich auch der ganze Bereich der Testamente auch ein Bereich, der natürlich auch sehr relevant ist für den Spendenmarkt. Mhm.
Kommen wir nochmal eben zu den Großspendern, aber meinetwegen auch zu den Testamenten zurück. Was ist schwieriger, die Organisationen davon zu überzeugen, dass sie da investieren müssen, oder am Ende die reichen Menschen davon zu überzeugen, mehr zu geben? Wie sehen Sie
mein
das?
Mein Eindruck ist, viele Organisationen versuchen, den philanthropischen Sektor zu erschließen. Und es ist natürlich auch für die Organisationen schwierig. Ich glaube, der Wille von den Organisationen ist da, auch Ressourcen bereitzustellen, das zu tun. Es ist halt nur kein Job, der sich schnell rechnet. Mhm. Insofern muss man es einfach als Investition betrachten. Aber ich bin fest davon überzeugt, wenn man die Investition tätigt und der Erfolg kommt, der kommt halt nicht so schnell jetzt wie vielleicht mit anderen Methoden im Fundraising, wo ich auch sozusagen eine viel größere Masse erreichen kann. Ich glaube, da braucht es einerseits in den Organisationen natürlich die speziellen Ressourcen, also gerade da brauche ich zum Beispiel wieder Menschen, die es gut können, ganz gezielt Einzelpersonen gut anzusprechen, das Vertrauen überhaupt erst zu gewinnen, herauszufinden, warum. Für was würden die Menschen sich überhaupt interessieren? Also ich kann natürlich mir nicht erwarten, dass ich jetzt hergehe, jemanden einstelle in dem Bereich und sage, und jetzt selektieren wir mal ein paar Leute, die wir vielleicht in der Datenbank haben, und die rufst du an und fragst sie um Geld. So funktioniert das im philanthropischen Bereich nicht, weil da geht es um größere Summen. Ja. Das heißt, ich muss die Personen erst an die Organisation heranführen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das ist auch das, wo vielleicht kleinere Organisationen sich eventuell auch schwerer tun, weil das einfach vorab Investitionen auch in Ressourcen sind, die sich noch nicht gleich bezahlt machen. Aber ich bin sehr davon überzeugt, dass es auch so einen Kipppunkt geben kann, auch in Österreich, wo dann einfach so ein bisschen eine Welle losgetreten werden kann, wo dann auch quasi reiche Menschen sehen. Und es gibt es ja, man muss ja schon sagen, es gibt es ja auch in gewissen Bereichen. Vielleicht ist gerade der Bereich Kunst, Kultur in Österreich durchaus einer, der mehr profitiert als jetzt beispielsweise Natur- und Artenschutz. Mhm. Also es gibt, glaube ich, auch Felder, die man den Leuten erst noch schmackhafter einfach machen muss mit der Zeit.
Ist das nicht auch eine Personalfrage dann? Sie haben es angesprochen, man braucht im Grunde Profis. Gibt es zu wenig Großspenden-Fundraiserinnen in Österreich? Oder umgekehrt gefragt, muss der Verband so eine Ausbildung oder irgendwie sowas einführen?
Absolut. Ich meine, der Verband ist ja quasi das Kernstück, oder das, was ausmacht den Verband, ist ja im Prinzip diese Aus- und Weiterbildung, professionelle Fundraiserinnen auszubilden. Und ich glaube, da ist vielleicht genauso dieser Moment auch, wo man sagt, in Zukunft braucht es stärker diesen Bereich auch ganz spezifisch in der Ausbildung, stärker als quasi das klassische Fundraising, das wir kennen. Mhm. Und da gibt es sicher heute noch zu wenig Menschen auch, die Verfügbarkeit einfach am Markt. Das ist sicher ein Bereich, der mal erst von den Organisationen überhaupt zur Verfügung gestellt werden muss, um dann auch dieses Potenzial einfach zu heben zu können.
Genau, und damit kann man dann natürlich auch mehr Menschen begeistern. Wenn mehr Menschen begeistert sind, größere Beträge zu geben, dann wird das auch öffentlicher, und dann wird es auch für andere einfacher, sich dem anzuschließen. Das ist sicherlich verständlich, wenn wir jetzt mal auf das Thema Testamente gucken. Da erleben wir immer sehr häufig, dass viele Organisationen Vorbehalte haben. Weil das Geld von den Reichen zu nehmen, ist ja noch in Ordnung, aber jetzt von den Menschen, die irgendwann sterben, da gibt es vielleicht moralische Skrupel. Was würden Sie jemanden raten, der diese Bedenken hat?
Also erstens mal, das sind wirklich zwei komplett unterschiedliche Paar Schuhe, Philanthropie und Legatmarketing. Ich habe die Erfahrung gemacht, und das muss man vorweg schicken, alles, was im Bereich Verlassenschaften passiert, ist natürlich ein höchst sensibles Thema. Und ich glaube, da ist die Kommunikation dreimal mehr gefordert, da das so vorsichtig, so sensibel wie möglich, mit viel Empathie, mit viel, da braucht es einfach ganz andere Skills, als wenn ich jetzt von jemand Reichen einfach versuche, quasi Geld für den guten Zweck zu bekommen. Also das einmal vorweggeschickt. Das heißt, das ist noch einmal, da brauche ich noch einmal sozusagen Ressourcen, die, denen ich das quasi zutraue, weil da kann natürlich sehr schnell auch was sehr schnell schief gehen. Und insofern ist das einmal die Voraussetzung, dass es sozusagen Menschen gibt, die sich dessen bewusst sind und die das sehr, sehr ja, sensibel einfach ansprechen können. Möglich ist es, dass man das tut. Wir sehen ja auch, also es gibt in Österreich gibt es einfach einen extrem hohen Anteil an Testamenten oder an nicht geregelten Testamenten, an sozusagen Vermögen, das an den Staat zurückfällt. Mhm. Und genau in diesem Bereich wollen wir ja natürlich ein Stück weit, oder tun das ja auch seit vielen Jahren, dass man sagt, bitte denken Sie, was passiert auch quasi nach Ihrem Tod. Und ich habe eigentlich die Erfahrung gemacht, dass viele Menschen oft noch gar nicht drüber nachgedacht haben, weil sie sich über das natürlich zu Recht keine Gedanken machen wollen. Das ist ja auch total legitim. Aber dann nicht unbedingt das als unseriös oder als unanständig empfinden, wenn man sagt, wenn dir dran liegt, wie quasi auch mit deinem Vermögen umgegangen wird. Im Gegenteil, positiv geframed im Sinne von, du kannst auch quasi darüber hinaus Gutes tun. Mhm. Ich glaube, dann kann man sehr viele Menschen durchaus abholen, die vor allem die halt jetzt quasi vielleicht nicht die klassischen Erben haben oder wo auch wirklich viel Vermögen da ist und wo einfach dieser Schritt gefehlt hat, dass ich angesprochen werde und dass es auch Klick macht und man denkt sich, stimmt eigentlich, ich sollte es eigentlich früh genug regeln, wenn es nicht sowieso klar ist, wo mein Erbe hingeht.
Mhm. Abschließend zusammengefasst, Fundraising wird weiterhin ein Beruf sein, der eine hohe Rolle spielt. Und der Verband wird auch die Zukunft dadurch gestalten, dass diese Rolle, die insgesamt Zivilgesellschaft hat, wieder gestärkt wird. Was wäre denn so Ihr ganz persönlicher Wunsch zum Abschluss unseres Podcasts?
Also ich würde mir wünschen, wenn Menschen, die sozusagen über das Fundraising nachdenken oder sich auch überlegen, ist das was für mich oder nicht und ist das quasi ein guter Job oder was kann ich damit bewirken? Ich glaube, es ist auch neben dem, was ich gesagt habe, dass viele Projekte in vielen Organisationen umgesetzt werden können mit den Mitteln, die sonst nicht da wären, ist es, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Schlüssel für auch eine gesellschaftliche Entwicklung. Und gerade in Zeiten wie diesen, glaube ich, hat dann auch das Fundraising einen sehr, sehr hohen Stellenwert, weil das verbindet Menschen, das verbindet Ideen, das verbindet Projekte. Und da können Menschen, die Geld geben, die sich vielleicht nicht selbst engagieren können, Teil einer Bewegung, eines Projekts werden. Und deshalb finde ich einfach den Job der Fundraiserin oder des Fundraisers etwas ganz Großartiges.
Ein tolles Schlusswort. Vielen Dank, lieber Andrea Ioannidis, dass Sie bei uns waren. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht.
Ja, danke schön.
Danke auch.
Danke.
Vielen Dank, dass Sie dabei waren.
Und wenn Sie mehr erfahren wollen über spannende Menschen und spannende Themen, besuchen Sie uns auf unserer Website www.neues-stiften.de. Wir freuen uns auf Sie.
Danke.